Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir weiterhin über die Übersetzung der VBB auf Handwerkerdeutsch. Und wenn du jetzt Chefinhaber eines Handwerksbetriebes bist und dich auch häufiger damit rumärgern musst, dass andere Auftraggeber von dir mit euren Projektleitern über solche Themen diskutieren und selber nur pauschal irgendwie Verweise finden und du einfach mehr darüber wissen willst, was zwischen den Zeilen wirklich dahinter steckt, dann ist das die entsprechende Folge für dich, denn wir sprechen heute über die sogenannte VBB-Vorlesestunde über Paragraph 2 VBB-Vergütung. Auch hier im Absatz 1 zitiere ich zunächst, bevor wir dann darüber inhaltlich sprechen. Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den BVBs, den ZVBs, den ZTVs, den ATVs und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. So ein unfassbar wichtiger Paragraph. Da steckt jetzt extrem viel drin. Also, gucken wir uns das Schritt für Schritt an und sezieren mal diesen Absatz. Durch die vereinbarten Preise. Was sind denn überhaupt vereinbarte Preise? Das sind eure EPs und eure Gesamtpreis, also die Nettobeauftragung. Werden alle Leistungen abgegolten? So, alle Leistungen bedeutet, ne, die nach der Leistungsbeschreibung, also nach dem LV. Und LV bedeutet grundsätzlich erstmal das komplette LV, also Vorbemerkungen, Hinweistexte, Langtexte etc. Den BVBs, also hier im Besonderen Vertragsfristen. Das heißt, auch hier will die VBB bereits im zweiten Paragraph zum zweiten Mal, also doppelt abgesichert, mitteilen, dass die vereinbarten Preise zeitabhängig gelten und bestimmt sind. Und wenn es zeitliche Änderungen gibt, sind die vereinbarten Preise unbestimmt. Das heißt, es gibt Anspruch auf neue Preise. So, dann hier ZVBs. Also steht da was drin wegen Bürgschaften, Abnahme, Gewährleistung und so weiter. Den ZTVs, da geht es dann eher so um technische Zusatzbedingungen. Jetzt kommt aber ein sehr, sehr spannender Punkt, den ATVs. So, und wenn alle Leistungen quasi aus den ATVs mit abgegolten sein sollen, dann bedeutet das erstmal, dass die ATVs, dass die Nebenleistungen dort nur in den vereinbarten Preisen enthalten sind. Denn wenn man in die ATV reinschaut, dann findet man die Bestimmung, dass die besonderen Leistungen, also die VBC besondere Leistungen, die Abschnitte 4.2, dass die in eigenen OZ auszuführen sind. Und wenn ihr in dem Leistungsverzeichnis keine eigene OZ findet, dann ist die Leistung nicht mit einem Preis vereinbart. Und jetzt wird es spannend. Wenn man diese Auslegung jetzt nutzt und man schaut in die VBC rein, wie was genau auszuschreiben ist, damit es kalkulierbar ist, damit es also zu einem vereinbarten Preis wird, stellt man auch fest, dass viele Vorbemerkungen falsch ausgeschrieben sind aus Sicht der Auftraggeber, weil dort keine Preise vereinbart werden konnten. Da steht ja kein EP dahinter in den Vorbemerkungen. Ne? So, und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass in diesem Bereich des Absatzes 1 VBB 2 dass dort als beim öffentlichen Netz zum Beispiel Mischkalkulationen verboten sind. So, das heißt, wenn dort ein riesen Vorbemerkungsbereich aufgebaut ist und du sollst dort irgendwelche Leistungen kalkulieren, dann darfst du es auf keinen Fall tun, weil dann gehst du unrechtmäßig in eine Mischkalkulation und wirst später ausgeschlossen, wenn die keinen Bock auf dich haben. Ja, also so fängt man jetzt an, auch diese Vorbemerkungskacke da zu analysieren und dann stellt man schnell fest, dass sehr viele Leistungen zwar zur Leistung gehören, aber vereinbart vom Preis nicht vereinbart sind. Sie werden also vertraglicher Bestandteil, sind aber nicht verpreist. Also der sogenannte nicht verpreiste Leistungsbestandteil. Das steckt da drin. Und sehr spannend ist dann der letzte und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören. So, der gewerblichen Verkehrssitte. Jetzt muss man mal überlegen, was denn überhaupt eine gewerbliche Verkehrssitte ist. Also, eine typische gewerbliche Verkehrssitte ist, dass der Handwerker in der VBB natürlich nur auf Grundlage einer Ausführungsplanung arbeiten kann. Das bedeutet, dass in der Kalkulation, also durch die Vereinbarung der Preise, immer vorausgesetzt wird, dass die Ausführungsplanung des Auftraggebers vorliegt. Da muss man weiter reinfragen, was ist denn überhaupt eine Ausführungsplanung und wann ist sie nutzbar im Kontext einer gewerblichen Verkehrssitte? So. Jetzt geht man tief rein in die Frage, was ist überhaupt eine gewerbliche Verkehrssitte? So, und Baubetriebler und Sachverständige müssen das vor Gericht natürlich auslegen. Und was machen diese Kollegen? Die schauen sich an, was in einem Ausbildungsberuf in der Lehre gelehrt wird. Und das bildet die verkehrsübliche oder die gewerbliche Verkehrssitte. So, das heißt, natürlich lernt man in der Ausführung, dass man nicht selber irgendwelche Maße plant vor Ort, sondern dass die Ausführungsplanung, also ein Plan des Auftraggebers, vorgelegt wird und ich danach montieren kann. Als Beispiel. So, ein weiterer Punkt, was eine gewerbliche Verkehrssitte ist, zum Beispiel, dass du ausgeplottete Pläne bekommst. Weil es gibt immer noch sehr viele Betriebe und sogar mehrheitlich Betriebe, die halt eben nicht 50, 60, 100 Mann stark sind, sondern deutlich kleiner. 10, 15, 20. Die haben vielleicht keine eigene Cut-Abteilung. Die können vielleicht nicht eine eigene Werk- und Montageplanung digital machen. Die bekommen auf Grundlage der werblichen Verkehrssitte ausgeplottete Pläne. Und das ist halt das Spannende. Auch die, wenn keine eigene Position ausgeschrieben ist für Werk- und Montageplanung, bringen auch erstmal keine digitale Werk- und Montageplanung. Die machen das auf Skizzen. Die bringen, keine Ahnung, Materiallisten. Die bringen Prüfzertifikate von irgendwelchen Bauteilen und das ist dann deren Werk- und Montageplanung. Man muss also sehr, sehr, sehr stark abstellen auf die gewerbliche Verkehrssitte, um auszulegen, welche Preise jetzt hier für welche Leistung eine Abgeltung sind. Also ist wirklich ein sehr, sehr spannender Paragraph. Gewerbliche Verkehrssitte ist übrigens auch, dass bei öffentlichen Projekten eine Gefährdungsanalyse gemacht werden muss. Und wenn der Auftraggeber kein Siegeko vorher dabei hatte, ne, und die Baustelle ist, nehmen wir hier Gefahrstoffe, THGS-Thematik, ne, alte Dämmung und so weiter, und die ist nicht geprüft und so weiter, dann gehört es eben natürlich nicht zur gewerblichen Verkehrssitte, dass wir jetzt hier umsonst die ganzen, Schutzmaßnahmen einleiten, die die THGS von uns erwartet. Zumindest nicht umsonst. Ja? Und das ist dann schon so ein Teil, wo man explizit dann individuell in den Leistungsverzeichnissen reingehen muss und schauen muss, was wurde denn jetzt durch die vereinbarten Preise alles abgegolten. Fazit bis hierhin, die ganzen Vorbemerkungen gehören zum vertraglichen Leistungssoll, aber zum unbepreisten. Das heißt, man muss jetzt hier noch Vereinbarungen treffen für die Preise. Hinweise, wie die Preise zu vereinbaren sind, findet man hier erstmal nicht. Ja? Das ist halt auch das Spannende. Dann macht man was? Der Handwerker, der holt den dicken Daumen, kalkuliert seine Zeiten, kalkuliert seinen Materialansatz, haut einen Zuschlag drauf und bietet an. In den meisten Fällen klappt das ja auch. Aber da, wo Fördermittelfristen hinterlegt sind, da, wo öffentliche Auftraggeber hinterlegt sind, die ein riesen Revisionsamt im Hintergrund haben oder ein Rechnungsprüfungsamt, die auch vielleicht sehr kritisch das Bauamt beäugen, die können damit dann nichts mehr anfangen. Und schon hast du ein Problem. Dann kriegst du nämlich am Ende vielleicht die Leistung, die du bisher schon erbracht hast, doch nicht vergütet, weil sie es einfach nicht prüfen können. So, und jetzt geht's los. Und dann sind wir in einer schlüssigen Darlegung der ganzen Nachtragsansprüche. Und das ist halt ein Riesenproblem. Das haben wir als Techniker, meist Ingenieur, ja auch nie gelernt, wie das geht. Ne? Corbionsche Regel hat man in der Ausbildung nie gehört. Weiß kein Mensch, was das ist, außer so ein komisches Fremdwort. Die meisten, die sich damit beschäftigen, hören das ganz oft von Senioritäten aus der Architektur und Fachplanung. Aber diese Corbionsche Regel ist bis 2018 gültig gewesen, ab 2018 nicht mehr. Dann sind wir ruckizucki in dem Wahlrecht nach tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessenen Aufschlägen. Und da werden dann die entsprechenden Preise kalkuliert und dann auch vereinbart. So, also das gibt hier mannigfaltige, komplexe Zusammenhänge. Weil wenn jetzt die Preise, ne, auf Grundlage der BVBs vereinbart sind, so, dann gelten die Preise immer zeitabhängig. So, wenn du am Anfang nicht beginnen kannst, sind die Preise plötzlich unbestimmt. Wenn die Preise über die ursprüngliche Vertragslaufzeit geschlossen wurden, dann sind ab dem ursprünglichen Vertragsendtermin die Preise unbestimmt. Das heißt, du hast sofort die Eingangsmöglichkeit zu prüfen, hast du mehr Kosten oder minder Kosten, und dann gibt es entsprechende Nachtragsansprüche, die hieraus resultieren. Ja? Juristen versuchen das immer irgendwie abzulehnen, weil das hier im Wortlaut ja nicht drin steht und so weiter. Da muss man denen erstmal erklären, was in den BVBs drin steht und dass die vereinbarten Preise halt im Kontext der BVBs kalkuliert worden sind. Wie sonst? Ja, wie sonst? Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass diese vereinbarten Preise auch in Zukunft 2 Jahre gültig sein sollen. Wie soll das gehen? Das unterstellen die uns ja. Die Auftraggeber unterstellen uns Handwerkern ja immer, dass wir natürlich Preise bilden hier, die auch Jahre im Nachgang noch aktuell sind. Das ist absurd, ja, also wirklich absurd. Wie man, aber gut, der Jurist wird ja vom Auftraggeber beauftragt, der muss ja so eine Scheiße schreiben. Auf jeden Fall, das Thema der gewerblichen Verkehrssitte ist sehr, sehr spannend, ja, weil alle Leistungen darin abgegolten sind. So. Dann kann man noch eine Frage stellen, was ist denn Teil einer gewerblichen Sitte, Verkehrssitte, die dann wirklich vereinbart ist mit den Preisen? Naja, zum Beispiel Rüstzeiten. So, ihr wisst ja, dass ihr, wenn ihr Lohnaufwandswerte kalkuliert, dann bildet ihr Grundzeiten und Rüstzeiten. So, die Grundzeit ist halt Tätigkeit, Pause und so weiter. Und Rüstzeit ist halt das Material schleppen, das Material vorbereiten, die Werkzeuge vorbereiten und damit ich halt Gas geben kann. So, jetzt kommt's aber. Da steht ja nicht drin, welche Rüstaufwendungen, ja, dahinter liegen. Und jetzt gehen wir noch eine Zwiebelschale tiefer. Rüstzeiten. Wer von euch hat sich denn überhaupt mal jemals damit beschäftigt, wie viele Rüstzeiten er in einem Projekt kalkuliert? Die machen die allerwenigsten. Ich bringe euch halt das pragmatische Beispiel des Pinkelns. Zur üblichen, also warte mal, ich mache den Wortlaut, zur gewerblichen Verkehrssitte gehört, dass wir unsere Rüstzeiten und Pausezeiten so kalkulieren, dass wir die Arbeitsstättenrichtlinien und DGUSV-Richtlinien einhalten. Korrekt? Korrekt. Ob ihr es wisst oder nicht, ob ihr es bewusst macht oder nicht. Ihr macht es. Zumindest laut Vertrag. So, wenn man da mal tiefer reingeht, dann findet man dort Radien aus einem durchschnittlichen Arbeitsplatz, wo ihr eine Schutzfunktion habt für die Mitarbeiter, denn die müssen ja in einem gewissen Radius pinkeln gehen können. So, die müssen innerhalb eines Radius ihr Geschäft verrichten können. So, und wir kommen auch zu einem späteren Paragraphen der VBB, da stellen wir fest, dass der Auftraggeber für die Sicherheit und für die Sicherheit und Koordination der Baustelle zu sorgen hat. Das heißt, der Auftraggeber besorgt in der Regel ja die Sanitärcontainer oder stellt euch eben Sanitäreinrichtungen zur Verfügung. So, wenn die halt eben nicht in diesem Radius, was ihr dort findet, enthalten sind, dann sind diese Leistungen nicht nach der gewerblichen Verkehrssitte mit Preisen abgegolten. Der Pinkelnachtrag. Wenn eure Mitarbeiter 500, 600 Meter, 1000 Meter laufen müssen, pro Weg, pro Pinkeln, dann gehört das nicht zur gewerblichen Verkehrssitte. Dann ist das ein Nachtrag, weil ihr es nicht kalkulieren musstet. Es sei denn, der hat euch eine eigene Ordnungszahl hinterlegt, wo drin steht, ich sage jetzt mal, Wegezeiten als Rüstzeit für die Nutzung der Sanitäreinrichtung als Beispiel. Ne? Da schreibt ihr dann hin, keine Ahnung, 600 Meter, dann könnt ihr es kalkulieren. den Preis, den ihr dort kalkuliert, obliegt ja euch. Ihr wisst ja, wie viele Monteure ihr kalkuliert und wie viele nicht. Ja? Aber so würde man in § 2 Absatz 1 hier die Auslegung vornehmen. Ja? Weil der § 2 so groß ist, werden wir den in verschiedensten Folgen besprechen. In der Folge gehen wir noch auf § 2 Absatz 2 ein, der da wie folgt heißt. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet. Wenn keine andere Berechnungsart, zum Beispiel durch Pauschalsumme oder Stundenlohnsätze nach Selbstkosten, vereinbart ist. Haben wir eigentlich immer. Also gehen wir mal rein. Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen. So, das fußt quasi auf dem Absatz 1 auf, ne, die vereinbarten Preise. Und den tatsächlich ausgeführten Leistungen berechnet. Also klar, der möchte jetzt die Massenfordersätze nehmen und mit dem Einheitspreis multiplizieren. So, und jetzt merkt man schon, und den tatsächlich ausgeführten Leistungen, wenn keine andere Berechnungsart vereinbart ist, haben wir ja nicht. Wir unterstellen das klassische Einheitspreisvertrag. So, das heißt, fürs Aufmaß wie folgt. Du hast einen EP, den darfst du nicht verändern ursprünglich, ist ja klar. Und du musst dann die tatsächlich ausgeführte Leistung ermitteln, damit du es berechnen kannst. So, was ist deine Leistung? Das ist quasi, was du am Tag an Mengen abarbeiten konntest. Das wäre eine Leistung. So, das heißt, wenn du tagesaktuell Aufmaße ziehst, ne, aus Plänen heraus bitte nur, dann wird die Vergütung damit berechnet. So, ist jetzt erstmal nicht so spannend, der Paragraph. Aber ihr merkt schon, hier gibt es auch den Hinweis auf Aufmaßthemen. Ne, kann man auch noch im weiteren Verlauf der VOB-Vorlesestunden hier später, viel, viel später drauf. Aber wichtig ist hier, hier gibt es auch schon Hinweise, wie Aufmaße angebahnt werden können, ne, und wie die so darzulegen sind. Übrigens, mehr Nachweisführung gibt es hier nicht fürs Aufmaß. Ja? Hier steht ja nicht drin, wie die tatsächlich ausgeführte Leistung darzustellen ist. Es gibt aber später andere Regeln, wo das geklärt ist. Und da ist der Ruckzuck nach Plan. Also hier kann man auch wegargumentieren, dass so dieses raumweise Aufmaß durchzuführen ist. Ne? Das ist Käse. Das gibt es nicht. Nach dem Vertrag, die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen berechnet. Jetzt kommt der Punkt, vertraglicher Einheitspreis. So, was passiert denn jetzt, wenn ihr Nachtragsleistungen abrechnet, die der Höhe nach nicht beauftragt sind? Frage an euch, habt ihr dann einen vertraglichen Einheitspreis? Nein. Das heißt, ihr könnt auch mit § 2 Absatz 2 argumentieren mit dem Auftraggeber, hey, ich bin in der Lage, meine Leistung auszuführen und darf die dann sofort abrechnen, aber ich darf das nur auf der Grundlage der vertraglichen Einheitspreise. Wir haben aber hier noch nicht der Höhe nach eine Beauftragung, also habe ich keinen vertraglichen Einheitspreis, also kann ich nichts abrechnen, also brauche ich nicht auszuführen. Weil die VBB hat immer so als Auslegungswerkzeug diese Äquivalenzbasis. Wir müssen immer leisten, gleichzeitig muss der Auftraggeber eine Leistung bezahlen. So, aber wenn die Bezahlung ungeklärt ist, dann brauchen wir auch nichts zu leisten. Also über den Paragraphen kann man auch nachdenken, diese typische ablehnende Haltung oder fehlende Bereitschaft der Höhe nach, die Preise bei Nachträgen zu beauftragen. Und dann bist du ruckizucki in so einem Leistungsverweigerungsrechtsmodus, den du herleiten kannst, weil du sagen kannst, pass auf, yo, ich habe ja hier ein riesen Risiko, ich habe keine Klarheit über die vertragliche Einheitspreise. Ne? Und je nach Risiko ist es so, wenn du jetzt, keine Ahnung, 600 Euro Nachtrag machst, jo, dann hast du kein Risiko, dann hast du auch kein Leistungsverweigerungsrecht. Aber wenn du 180.000 Euro Projekt hast und hast hier einen 15.000, 20.000 Euro Nachtrag, dann ist das ein häppiges Risiko, weil es knapp 10%, über 10% ausmacht und dann hast du ruckizucki ein Leistungsverweigerungsrecht. So, hat dir das mal jemand erzählt? Wahrscheinlich nicht. Aber das sind so Punkte, die alle damit zusammenhängen, die du als Werkzeuge dann unfassbar gut verargumentieren kannst draußen mit dem Auftraggeber. Naja gut, also das soll es erstmal bis hierhin in dieser Folge gewesen sein. Wir machen in der nächsten Folge dann mit § 2 Absatz 3 weiter. Der ist nämlich, der regelt dann die ganzen Themen, was passiert jetzt, wenn die ausgeführte Menge weit abweicht zu der vertraglich vereinbarten Menge. Ne? Dann haben wir ja ein Problem, weil wir nicht erlösen können und so weiter. Das wird auch nochmal eine ganze Folge oder zwei wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Von daher machen wir jetzt hier einen inhaltlichen Break. Wir beschäftigen uns in der nächsten Folge dann wieder in der VB-Vorlesestunde mit § 2. Und genau, das war es erstmal zunächst von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.